Ich habe heute ein gutes Thema: Beten in der Gegenwart Gottes. Und über das Gebet möchte ich heute sprechen. Was ist das Beten, richtiges Beten, so dass Gott uns wirklich hört und auch richtig versteht? Wann kann ich richtig beten? Wann ist die richtige Zeit? Nicht nur irgendwie, wo ich Lust und Laune habe. Beten der Gegenwart Gottes, das ist mein Thema. Die Gegenwart Gottes muss man erreichen. Nicht immer ist man gerade auf der Höhe, dass man so ganz nah beim Heiland ist, dass man sagt, jetzt kann ich mit Gott sprechen. Ich möchte das Beten ein bisschen von der Bibel beleuchten. Was versteht die Bibel? Beten. Und zuerst einmal das Beten im Geist. Das ist das richtige Beten im Geist. Zu beten, 1. Korinther 14, Vers 15. Das ist das Zungengebet. Viele Leute haben Angst vor fremden Sprachen. Die denken, da ist man verrückt und man babbelt irgendwas. Und das ist nicht echt. Nein, du tauchst dich in der Gegenwart Gottes ein. Und du gehst in Gott so richtig auf wie eine Blume, fängst an zu blühen. Beten der Gegenwart Gottes ist mein Thema heute. Von Gott inspiriert beten durch den Heiligen Geist, die Bitten vom Himmel zu haben. Die Bitten habt ihr von mir, heißt es ja in der Bibel. Und der Heilige Geist muss uns die richtigen Gebetsanliegen, die richtigen Gebetsworte in den Mund legen, damit wir auch richtig beten nach dem Willen Gottes. So, sonst beten wir Unsinn zusammen. Da beten wir für die Schwiegermutter, für die Niederkunft der Königin. Und da beten wir, was weiß ich, CO2, was weiß ich, dass weniger das verringert wird. Weißt du, wir beten Unsinn zusammen. Dein Wille geschehe. Das ist so wichtig, dass wir beim Beten gerade das entdecken. Von Gott inspiriert zu beten, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und echte Zungensprache ist nicht nur Lallen, ist kein Kauderwelsch, sondern mit dem Herzen beten. Mit dem Herzen beten. Im Geist beten heißt es geheimnisvoll beten, was wirklich das Anliegen ist, da dem Herrn sagen, wo mir der Schuh drückt. Und der Heilige Geist legt mir die Bitten auf meine Zunge, dass ich weiß, was ich sagen soll. 1. Korinther 14, Vers 15. Im Geist beten, das heißt, auf einer höheren Ebene zu beten. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Ton Gottes. Das ist echtes Beten, das ankommt. Was nützt es, wenn wir hier beten, wenn ich hier bete, das nur bis zur Decke, dann kommt wieder runter. Da ist kein Empfänger da. Da kommt es nirgendwo hin. Verstehst du, nur für mich. Ich unterhalte mich dann selber. Aber wirklich im Geist zu beten ist, dass der Heilige Geist den Ton Gottes mit uns erreicht, dass wir die Bitten vor Gott bringen und so weiter. Sonst ist das Beten nicht rentabel. Sonst ist es Zeitverschwendung. Das können wir uns sparen, lieber spazieren gehen und so weiter. Beten im Geist, beten der Gegenwart Gottes heißt für mich nützlich beten, einfach aufbauend beten. In der Bibel heißt es, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Er baut selbst, der fördert sich selbst durch die Kommunikation mit Gott. Er redet mit Gott Geheimnis im Geist. Und das ist keine Zeitverschwendung. Das ist Genuss. Das ist Friede. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist im Geist beten. Römer Kapitel 8, Vers 26 sagt, dass wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen. Also, ich weiß nicht so, nicht, ob es dir so geht, aber mir geht es oft, da fange ich an zu beten, dann bete ich um den Brei rum und wie eine Katze um den Brei und heißen Brei und lauf rum und bete für das bisschen, für das bisschen, für jenen bisschen. Aber der Heilige Geist muss uns zeigen, für wen, für was, wie wir beten sollen. Erhöhlich beten. Was wir bitten sollen. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Pastor aus Südafrika, der macht einen Altarruf und dann kommen die Leute nach vorne und er betet mit den einzelnen Leuten. Und dann fragt er, was ist mit dir, was ist dein Problem? Dann sagt er, Rückenschmerzen. Und er fragt den Herrn, schaut zum Himmel auf und sagt, Bruder, nicht die Rückenschmerzen sind dein Problem. Du trägst Lasten, die du gar nicht tragen solltest. Du solltest die Lasten ablegen. Du solltest Gott viel mehr abgeben, Gott viel mehr zutrauen. Ich war geschockt, verstehst du, von wegen Kreuzschmerzen oder Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfall. Du solltest die Lasten Gott abgeben. Und wie macht man das? Und da fing er erst richtig an, da hat er angefangen zu weinen und sagt, meine Frau, meine Familie, meine Kinder, meine Arbeit, ich habe so viele Probleme, ich weiß weder ein noch aus. Und das ist, der Heilige Geist muss uns zeigen, nicht nur für Rückenschmerzen oder für was weiß ich, sonst noch was zu beten, sondern konkret beten. Das heißt im Geist beten. Konkret beten. Der Heilige Geist gibt uns die richtigen Worte. Weißt du, unsere Worte sind zwar sehr begrenzt. Rückenschmerzen. Nein, du trägst zu viele Lasten. Du trägst zu viele Lasten. Oft wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Wie wir mit Gott reden sollen. Im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes oder was weiß ich. Nein, wir sollen wirklich kindlich sprechen. Aber, lieber Vater, auch das ist im Geist beten, dass wir zu Gott nicht nur Herrgott, Majestät, Exzellenz, oder wie auch immer kommen, sondern Daddy, Papa. zu wirklich aber lieber Vater. Und das ist, was wir durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus anstellen können. Der Heilige Geist ist unser Fürsprecher, der Übermittler, der Bote für Gottes Antwort, aber auch für meine Anliegen zu Gott hin. Er ist dieser Dolmetscher. Ich bete in Deutsch, aber Gott ist kein Deutscher, Gott ist kein Amerikaner und Gott ist kein Russe. Gott ist so universell. In dieser universellen Sprache muss der Heilige Geist das Gebet, mein Gebet, übersetzen. Du, diese Sprache kennen wir gar nicht hier auf Erden. Das ist Engelsprache. Engel sprechen ganz anders. Und Gebet, echtes Gebet ist ja Engelsprache. Wir reden übersinnlich, überdimensionell und so weiter, diese Sprache. Und der Heilige Geist ist der Fürsprecher im Himmel vor Jesus. Der hat das und das Problem. Und das sagt er als ein Diplomat, als ein Dolmetscher, sagt er Gott, was da los ist. Er sagt ihm, was wir wollen. Und der Heilige Geist bringt dann die Antwort, was wir sollen. Weißt du, heutzutage, du kannst ohne Anwalt eigentlich gar nicht leben. Du brauchst heute einen Anwalt, einen Rechtsanwalt. Und so, der vertritt dich dann beim Gericht, der vertritt dich da mit deinem Anliegen. Du übergibst dein Problem dem Anwalt und der Anwalt macht es. Und der Heilige Geist ist unser Anwalt bei Gott im Himmel. Halleluja. Das ist Reden und Sprechen im Geist. Ich überlasse alles dem Anwalt. So, ich mach mich nicht schmutzig und reg mich nicht auf und stress mich nicht. Der macht es schon. Und ich muss nur vertrauen, dass der Anwalt es richtig macht. Das ist so wichtig. Der Heilige Geist ist vor Gott zugelassen und ein Anwalt muss auch zugelassen sein. Da kann nicht nur einfach sein, ich bin Rechtsanwalt. Nein, er muss auch beim Gericht zugelassen sein. Das Gericht muss ihn akzeptieren. Der Heilige Geist wird von Gott akzeptiert und auch der Herr Jesus Christus als unser Fürsprecher. So, er hat immer Zutritt. Er ruft an und er verhandelt für uns und ja, er spricht für uns. Ich muss nur einfach vertrauen, dass er das Richtige macht. Beten im Geist ist, dass ich mein Anliegen Gott übergebe. Ich überlasse mich Gott, ich lasse mich in seine Arme fallen. Das ist im Geist. Beten für die meisten ist ja sehr kompliziert. Die meinen, ich muss alles in der Hand halten. Der Mensch, der mit Gott redet, der muss einfach vor Gott vorsprechen können, dürfen, durch seinen Anwalt, durch den Herrn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt aus der Ewigkeit, geht in der Ewigkeit und er bringt mich ans Ziel. Anders kommen wir nicht weiter. Darum stagniert bei so vielen Christen das Glaubensleben. Sie stehen auf der Stelle, treten auf der Stelle, machen so viel Tamtam, aber da passiert nichts. Der Herr Jesus steht beim Grab von Lazarus einmal und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann dreht er sich um und sagt, Lazarus, komm mal raus. Du siehst, Jesus wird alle Zeit vom Vater gehört und was Jesus bittet, das wird passieren, das wird eintreffen. Was der Heilige Geist bittet, das wird eintreffen. Und was du durch den Heiligen Geist dem Vater vorträgst oder vortragen lässt, das wird passieren. Lazarus, komm raus. Im Geist beten. Jetzt bitte, pass gut auf. Ich will ein paar Gedanken weitergeben, die mir groß geworden sind in der Meditation und Vorbereitung. Im Geist beten heißt, im Unterbewusstsein beten. 90% oder 95%, vielleicht auch 98% unser Gehirn ist unterbewusst. Das meiste haben wir versaut durch die Sünde, durch Adam und dann durch die ganze Generation, durch die Flüche und so weiter. 90% oder mehr unser Wissen funktioniert gar nicht. Und der Heilige Geist weiß, was dein Unterbewusstsein will, was dein Unterbewusstsein braucht, dein Gehirn in der Tiefe. Und da heißt es, der Heilige Geist erforscht die Tiefen der Gottheit, aber auch gleichzeitig heißt es, der Heilige Geist erforscht die Tiefen des Menschen. Die Tiefen des Menschen, deine Bedürfnisse, was du wirklich brauchst, nicht die Rückenschmerzen, die kannst du vergessen. Oder ich habe bei diesem Bruder nochmals erlebt etwas, da kam er und er betete für die Beine, jemand kam und sagte, ich hab mit Beinen, ich muss operiert werden. Dann sagt der Bruder durch den Heiligen Geist, Bruder, bei dir ist noch was anders, du hast keine Finanzen, du hast kein Standbein, du hast kein Standbein. Das Körperliche hat er durch den Heiligen Geist entschlüsselt und hat gesagt, das, was du körperlich hast, das ist auch geistig. Deine körperlichen Probleme sind geistige Probleme, geistliche Probleme. Aber wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann weißt du gar nicht, was du beten solltest. Der Heilige Geist muss uns zeigen, wie wir im Geist beten, und zwar dann erhörlich beten, dass wir unsere Probleme richtig ansprechen. Und unsere Probleme liegen irgendwo in der Tiefe. Eine Tiefe ruft zu der anderen Tiefe, heißt es in der Bibel. Ja, aus der Tiefe rufst du zu der Tiefe Gottes und sagst, oh Gott, du siehst, ich verderbe, siehst du nicht, ich schaffe es nicht. Der Heilige Geist kann mitfühlen, was du in deinem Unterbewusstsein fühlst und empfindest. Der Heilige Geist ist in deinem Unterbewusstsein, und wenn er anfängt zu beten, dann geht er an die Ursachen ran, an die Wurzeln, nicht nur an die Symptome, an die Wurzeln. Und die Wurzeln, ja, die wird der Psychologe und Psychiater nicht entdecken, das kann nur der Heilige Geist. Er zeigt, was los ist, er erforscht die Tiefen, was in unserem verborgenen Leben stattfindet, und er ist der, dann steuert, dein Unterbewusstsein steuert dein Leben. Du laufst so gerade, nur weil dein Unterbewusstsein sagt, gerade laufen. Verstehst du? Und Schritt für Schritt. Und eigentlich, wir werden vom Unterbewusstsein gesteuert. Aber da gibt es noch viel mehr, was unser Unterbewusstsein ist, als nur, dass ich gerade laufe oder spreche oder was auch immer ist. Das Unterbewusstsein ist der loyale Diener des Menschen. Und er bittet, der Heilige Geist, bitte, Heiliger Geist, hilf, hilf meiner Not, hilf meinem Herzen. Und befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht dein Bewusstsein und nicht dein Verstand, was dein Herz sich wünscht. Das ist viel tiefer, die ganze Sache. Dein Herz. Dein Herz wünscht sich ganz was anderes, als was der Kopf sich wünscht. Das Unterbewusstsein ist eine autonome Intelligenz im Gegensatz zum Bewusstsein. Er weiß, was dir fehlt. Er hat Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Er erforscht all die Tiefen des Menschen und er hat Verbindung mit Gott. Und er bringt deine Anliegen in die Gegenwart Gottes. Und das ist Bete in der Gegenwart Gottes. Nicht nur, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Das brauchst du wahrscheinlich gar nicht. Du brauchst mehr Verstand. Nur als Beispiel. Und dann klappt es viel besser. In 1. Korinther 2, Vers 10, da heißt es, uns aber hat Gott offenbart durch den Heiligen Geist, durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Uns hat er offenbart. Und wenn der Heilige Geist dir offenbart, dann kannst du mit Gott in Deutsch reden. Aber sonst rede in Sprachen, in unaussprechlichen Worten, was es auch immer ist. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist? Weißt du, was in dir drin ist? Was in dir drin steckt? Welche Fähigkeiten du hast? Welche Möglichkeiten dir zustehen? Weißt du, was in einem Menschen ist? Wo du herkommst, verstehst du, wie deine Verhältnisse, deine Beziehungen sind, das weiß nur der Heilige Geist, wo der Has im Pfeffer sitzt. Ja. Denn welcher Mensch weiß, was in dem Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, dein Unterbewusstsein. Und so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Auch das, was Gott für mein Leben vorgesehen hat, was er für mich vorgeplant hat. So, der Heilige Geist weiß, was aus meinem Leben werden soll. Ich denke, ich könnte Gärtner werden, ich könnte Imker werden, ich könnte Metzger werden, ich könnte Eisenbahner werden, ich könnte Polizist werden. Aber der Heilige Geist weiß, was wirklich für dein Leben ist. Maßgeschneidert. Wir aber haben nicht empfangen den Geist dieser Welt, materialistischen Geist, wo ich mein Geld verdiene und so weiter, sondern den Geist Gottes, der uns wissen lässt, was uns von Gott alles geschenkt ist. Was für Möglichkeiten ich habe. Wenn der Heilige Geist anfängt, durch dich zu beten, wirst du ein Möglichkeitsdenker. Fängst an, deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Hier lese ich weiter. Und davon reden wir auch nicht in Worten menschlicher Weisheit. Das kannst du gar nicht ausdrücken, was wirklich in deinem Herzen los ist. Und wenn du es ausdrücken würdest, würden die Menschen dir den Vogel zeigen. Blam, blam, bei dir stimmt was nicht. Die werden dich nicht verstehen. Aber der Heilige Geist versteht deine Tiefen, deine inneren Sehnsüchte, deine Bedürfnisse, was du alles brauchst, sondern wir reden, sagt Paulus hier, in Worten, die der Geist uns lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und da kommt auch mal hier der nächste Punkt, aber das werde ich heute nicht darüber predigen. Weißt du, wer in Zungen betet, der sollte auch die Sprachen auslegen. Weißt du, manchmal stehe ich vorm Spiegel und ich bete in Sprachen. Weißt du, ich bete im Badezimmer am liebsten, in Sprachen, und ich weiß, sage, und dann sage ich, Johannes, und so spricht der Herr. Verstehst du, aber ich bin richtig böse auf mich, sage ich manchmal. Und ich lasse den Heiligen Geist zu mir sprechen. Da ist kein Mensch da. Ich bin so froh, dass niemand da ist, dass ich allein mit Gott sein kann. Deshalb heißt es, wenn du betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und sprich mit dem lieben Gott. Und er wird dir sagen, und wir deuten hier geistlich die Dinge, und auch Geist Gottes lehrt uns, und ich bin bei mir im Badezimmer vorm Spiegel schon so oft von Gott belehrt worden. Musst du immer so traurig sein? Lächle mal. Ja, sei fröhlich. Freue dich. Ich bin bei dir, sagt der Herr. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts. was vom Geist Gottes ist, also der materielle, irdische Mensch, er ist es in meiner Torheit und er kann diese Dinge nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Beten der Gegenwart Gottes ist Beten im Heiligen Geist. Geschwister, wir müssen das lernen, sonst werden wir nicht durchkommen. Wenn du im Knast mal bist oder sein wirst, wir wissen nicht, wie die Dinge sich ändern, denn ich sehe die Welt, die geht rapide bergab. Dieser Pompeo, dieser Außenminister, amerikanische Außenminister, besucht die Frau Merkel nur 45 Minuten und dann geht er in die Schweiz. Dort treffen sich die Bilderberger und die basteln dort nicht nur in 45 Minuten an der neuen Weltordnung. Die wollen die Menschheit kontrollieren und dann künstliche Intelligenzen und vieles andere, was die dann alles bringen wollen. Du wirst überrumpelt. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wird 5G dich steuern. Werden diese unsichtbaren Strahlen der Technik dich beeinflussen, wie auch immer. Beten im Geist ist, dass du nicht von Menschen beeinflusst wirst, sondern vom Heiligen Geist beeinflusst wirst. Dass du nicht von Menschen kontrolliert wirst, sondern vom Heiligen Geist kontrolliert wirst. Und dass du über dein Leben selbst noch die Kontrolle behältst. Es ist ein ungewöhnliches Beten, im Geist beten. Die meisten können es nicht. Die denken, du bist verrückt. Bei mir stimmt was nicht. Bei mir, als es bei mir so angefangen hat, weißt du, ich bete um den Heiligen Geist und ich weiß gar nicht, um was ich bete. Gott gibt mir den Heiligen Geist und plötzlich kann ich in 5 Minuten 6 Sprachen sprechen. Überleg mal, dieses Zungensprechen. Ich bin so happy. Oh, Halleluja, ich spreche Französisch, wahrscheinlich was Chinesisch oder was weiß ich, was sonst noch war, in welcher Sprache. Ich war so glücklich im Herrn. Und dann kommen die Leute, ich gehe zu meinem Pastor und sage, ich habe was ganz Komisches erlebt. Dann sagt er, das ist alles vom Teufel. Du siehst, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Heiligen Geist, selbst wenn er Pastor ist und es war sogar noch Doktor. Das nicht verstanden? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Heiligen Geist. Und deshalb ist es so wichtig, frag nicht so viel, tu das. So wie der Bruder mir geraten hat, geh nach Hause, Johannes, knie dich hin vor deinem Bett und sag, Herr Jesus, war es von dir, so lass es wiederkommen. War es nicht von dir, halt es fern. Es ist halt übernatürliches Sprechen. Du sagst, aber ich verstehe nichts. Du, dein Unterbewusstsein, 95% versteht sowieso nichts. Verstehst? Kapierst sowieso nichts. Verstehst? Ich verstehe nichts. Eine Sprache, ist es eine Zungensprache, ist eine Engelsprache, ist eine Gebetssprache. Im Geist beten ist mit Gott direkt reden, ohne Vorwahl und ohne irgendwelche technischen Mittel, sondern von Angesicht zu Angesicht ein vertrautes Gespräch. Papa, Daddy, du verstehst mich, du weißt, was mir fehlt. In Sprachen beten, im Geist beten heißt es, auf Augenhöhe mit Gott reden, ungezwungen sprechen, nicht in irgendeine Schablone. Wie wir manchmal so reden wollen, also das muss ich so reden, ich muss zuerst mal eine feierliche Atmosphäre haben, zuerst muss Stimmung da sein. Nein, ich kann den Heiligen Geist einfach anrufen und der Heilige Geist gibt mir Worte, gibt mir Gedanken. Wenn man im Geist betet, offenbart man sich Gott und versenkt man sich in Gott. Gott ist gegenwärtig, singen wir. Also Terstingen, dieses Lied so schön geschrieben, Gott ist gegenwärtig. Weißt du, da kannst du alles abschalten, kannst alles vergessen, kannst alles stehen lassen. Gott versteht mich. Mein Mann versteht mich nicht, meine Frau versteht mich nicht, meine Kinder verstehen mich nicht, meine ganze Familie versteht mich nicht, mein Pastor versteht mich nicht, dich versteht niemand. Und sei froh, dass dich niemand versteht. Dafür bist du dann für Gott offen. Gott versteht dich am allerbesten. Halleluja. Und wir sollen dahin kommen, dass wir einfach Gott vertrauen. Und das andere ist eine Nebensache. Dem Partner, der Partnerin, den Kindern, der Familie vertrauen. Das ist nicht mehr so wichtig. Im Geist beten ist das normale Beten der Bibel. Im Geist entzückt sein, im Geist versetzt sein an himmlischen Örter. Dort sprechen mit Gott direkt. Von Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn. Das kann man nicht lernen. Und das ist auch nicht einmalig, da muss man hineinwachsen in die Gnade Gottes, in diese wunderbare Gnade. Und es ist das Beten mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Unterbewusstsein, was man gar nicht mehr fassen kann. Und es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, was wir nicht verstehen, was wir nicht wissen, was wir nicht erfassen können. Und der Heilige Geist weiß all die Dinge. Im Geist beten heißt beten, so wie es normal ist. Weißt du, wie es richtig normal ist? Einfach zuerst Gott anbeten, Immanuel, 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 Gott mit uns. Du erlebst die Gegenwart Gottes, Gott mit uns. Und das Wort Immanuel wurde gegeben in einer Zeit der Dürre, der Zeit der Krise, der Zeit, ja, des Gerichts. Immanuel, Gott mit uns. Das ist das Schöne dabei zu wissen, Gott ist mit mir. Du spürst, Herr, ich bete dich an, drum bete ich dich an, drum bete ich dich an. Du hast dich mir offenbart. Wie lehrt uns der Heilige das Beten? Wie lehrt er das? Wie macht er das? Also, der Heilige Geist bringt uns dahin, dass wir mit Gott anfangen zu kommunizieren, so auf Augenhöhe. Herrgott, Majestät, himmlischer Gott. Verstehst du? Er kommt runter. Jesus ist herabgekommen zu uns, ist Mensch geworden. Die Weisen, als Jesus in Bethlehem anbeteten, das war nur ein Baby, vielleicht, ja, halb Meter groß. Und sie haben ihn angebetet und sie taten ihre Schätze auf und sie gingen auf einem anderen Weg nach Hause. Das war die Gebetserhörung, dass man auf einem anderen Weg nach Hause kommt. Wenn du mit Gott gesprochen hast, gehst du auf einem anderen Weg nach Hause, gehst du auf einem anderen Weg in die Arbeit, gehst auf einen anderen Weg zu deiner Familie oder wo auch immer. Im Geist beten heißt es mit dem Schöpfer sprechen. Im Geist beten heißt es auf einer anderen Ebene stehen. Auf dem Berg Zion. Oder auf dem Gottesberg, Berg Horeb, was auch immer ist. Du sprichst auf ganz anderer Ebene, du plapperst nicht mehr. Die Heiden plappern so viele Gebete, so viele, die leiern einfach runter. Da können sie gleich einen Leierkasten nehmen und sagen und so weiter. Denk mal, 7 oder 20 Vater Unser beten, das wird nicht erhört. Du kannst noch 1000 Vater Unser beten, der wird nicht erhört. Auch wenn das Gebet vom Herrn ist. Gott muss uns lehren zu beten. Und die Jünger haben den Heiland gefragt, Heiland, lehre uns zu beten, wie sollen wir beten? Und dann hat er gezeigt, das Vater Unser. Aber jetzt sollst nicht dieses Vater Unser, diese Formeln nehmen und sagen, runterleinen, so schnell wie möglich, so viel wie möglich, so oft wie möglich, das ist Plappern. Die Heiden glauben, wenn sie viel plappern und viel erzählen und so weiter, dass es erhört wird. Oder dann, wie die Pharisäer beten, sich loben, Gott, ich danke dir, dass ich fasten darf, dass ich das darf, dass ich jenes darf. Und ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der da unten. Diese Zöllner da. Verstehst du? Du siehst doch, was ein pharisäisches Beten ist, was ein heidnisches Beten ist. Er lobt sich selbst, der Jude, dieser Pharisäer. Ich danke dir. Es geht gar nicht, wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, dass du Gott dankst, was du alles bist, was du nichts bist. Wir sind Dreck eigentlich vor Gott. Entschuldigung. Aber da sind wir. Wir sind Staub. Wir sind nothing. Wir dürfen zu Gott kommen, nur weil der Heiland uns den Weg frei gemacht hat und der Heilige Geist unsere Gebete vor Gott bringt. Der Pharisäer betet fleischlich, nicht geistlich. Jeder Mensch, wo sagt, Gott, ich danke dir, dass wir heute uns hier versammeln dürfen, der betet fleischlich, in aller Liebe. Es ist schön, dass du da bist, aber es ist Gnade eigentlich, dass du hier bist. Dass du Gott gefunden hast, dass du den Heiland erlebt hast, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat. Ich danke dir. Hör auf, so viel für dich selbst zu danken. Wir sollen im Geist beten. Und im Geist beten heißt, ich lobe den Herrn. Ich preise den Herrn. Ich erhebe den Herrn. Ich lobe nicht die Gemeinde, ich lobe nicht den Pastor, ich lobe nicht, was weiß ich, die Nation. Nein, ich preise den Herrn. Und nicht meine Leistungen oder menschliche Leistungen. Die meisten religiösen Menschen haben keine Vorstellung von der anderen Welt. In der anderen Welt wird kein Matutis und kein, sowieso wie er heißen mag, als Pastor gelobt. Da wird nur einer gelobt und das ist Jesus und Jesus und Jesus allein. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn du wirklich im Geist betest und im Geist beten gelernt hast, dann sprichst du ganz anders. Gelobt sei der Herr, gepriesen sei der Herr, groß ist der Herr, mächtig ist der Herr. Verstehst du? Von wegen ich bin gar nichts, er ist alles. Wir müssen vom Heiligen Geist gelehrt werden, inspiriert werden und motiviert werden, richtig zu beten. Der Heilige Geist ist ein Diplomat. Ja, der zeigt uns, ich habe einen Pudel gehabt und das war ein Schleimer. Dieser Pudel, wenn ich gegessen habe, dann kam er und schubst am Bein und guckt raus, die Nase läuft, verstehst du? Bitte gib mir auch was von der Leberwurst. Weißt du, so, wir müssen verstehen, was Schleimen ist. Auch bei meinem lieben Gott, Entschuldigung, wenn ich so denke, wir sollen mit Lobgesang, mit Preis und so weiter, nicht mit leeren Händen vor dem Herrn kommen, sondern wir sollen was in unseren Händen haben. Wenn du zum Priester gehst, steht im Alten Testament, dann bring was mit. Ja. Und wir brauchen diese Diplomatensprache, diese universelle Sprache. Du, weißt du, die Kinder, die kleinen Babys verstehen schon, die Eltern zu manipulieren. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Dann prügeln sie im ersten Gang, da kommt niemand. Im zweiten Gang kommt auch niemand. Aber dann schalten sie den dritten Gang und dann legt es los. Dann denkt die Mutter, das Kind stirbt bald oder erstickt. Und schnell springt einer raus, mal der Mann, mal die Frau, und geben gleich Schnulle oder Schoppen oder was auch immer ist. Wir müssen verstehen, wie man betet. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Dann fünften Gang klickst du rein. Halleluja. Und dann rufst du zu dem Herrn, dann schreist du zu dem Herrn. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Ja. Die meisten haben gar keinen Durst nach dem Herrn. Es muss uns von oben gegeben werden und vorgesagt, vorgebetet werden, wie wir beten sollen. Durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Da sagen wir Daddy, Papi oder wie auch immer. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, vernimmt auch nichts von Gott. Gott ist so ein abstraktes Wesen, das man nirgendwo einordnen kann. Wo ist er denn? Ich sage dir, wo Gott ist. Er ist in meinem Herzen. Ich habe diese ganze Woche schon darüber nach der Himmelfahrt gepredigt. Wo ist der Himmel? Der Himmel ist gar nicht weit weg. Der Himmel ist in uns. Oder überhaupt nicht. Den gibt es gar nicht. Und manche waren schockiert, als ich das gesagt habe. Es gibt keinen Himmel über die Wolken, weit in der Herrlichkeit irgendwo. Nein, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und das müssen wir begreifen, das müssen wir erfassen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Gott ist in einer anderen Dimension, als wir denken, als wir gewohnt sind. Der ist in der Kirche. Nee. Der ist in der Gemeinde. Nee. Der ist, was weiß ich wo. Nein, der ist nirgendwo. Der ist in uns. Gott wohnt nicht in Tempeln aus Menschenhänden oder aus Stein gemacht. Er wohnt in fleischliche Herzen, die er selbst sich geschaffen hat. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber da musst du zuerst mal reinkommen. Viele sind nur im Vorhof beim Tempel. Andere sind schon ein bisschen weiter, sind im Heiligtum. Aber Gott möchte dich im Allerheiligsten haben, wo er nur allein mit dir ist, mit dir allein sprechen kann, wo er sich dir offenbaren kann, wo er dir begegnen kann. Im Allerheiligsten, wo der Priester nur einmal im Jahr rein kann. Da darfst du jede Woche, jeden Monat, jeden Tag, fast jede Stunde, im Allerheiligsten, kommt in sein Heiligtum. Ja, wir sind eingeladen. Gott ist in einer anderen Dimension, als wir uns vorstellen, als religiöse Menschen. Wenn wir im Geist beten, beten wir über Bitten und Verstehen. Fass ich gar nicht. Verstehe nicht. Warum spreche ich das? Warum rede ich darüber? Und ich sage dir eine Wahrheit. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt. Ich habe das in 50 Jahren Dienst gemerkt. Wenn ich anfange zu beten, zuerst ist es bla 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 bla. Verstehst du? Und dann werde ich konkret. Wenn mir die Worte ausgehen, werde ich konkret. Dann fange ich das zu sagen, was mich wirklich bewegt. Aber zuerst mal bete ich um den heißen Brei rum. Und das ist, Gott will, dass wir konkret werden. Zuerst mal vom Vorhof weg ins Heiligtum und dann im Allerheiligsten. Dann mit aller Ehrfurcht trete ich vor dir, Gott. Und dann sage ich meine Bitten. Dann fange ich an, im Glauben zu sprechen. Fange ich in Vollmacht zu reden, zu bitten. Dann fange ich in Autorität zu beten. Vater, Vater, ich brauche was. Oder wie dieser verlorene Sohn, als er nach Hause kam, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und der Vater drückt ihn und umarmt ihn, nimmt ihn als sein Sohn wieder an. Beten wir es so, wie Jesus gebetet hat. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ja, Gott hört uns alle Zeit, aber wir müssen zu dieser Reife kommen, dass wir immer mit Gott sprechen können, Tag und Nacht. Jesus hat zugenommen an Gnade und Weisheit, steht in meiner Bibel. Denk, schau, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Vater, 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 nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Beten im Geist. Vater, dein Wille geschehe. Und dann kam ein Engel und stärkte ihn. Und wenn wir beten, passiert gar nichts. Vater, dein Wille geschehe. Im Geist beten heißt, im Willen Gottes zu beten. Will Gott wirklich das von dir, was du da erbettelst? Erbittest, was du sagst, ich brauche das. Nein, frag Gott zuerst einmal, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Dein Wille geschehe, nicht was ich will. Oh Gott, ich hätte so gerne, dass dieser Kelch bei mir vorbeigeht, hat Jesus gesagt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. im Geist beten. Wenn wir im Geist beten, beten wir im Willen Gottes. Und wenn wir im Willen Gottes beten, hört Gott uns auch. Da schickt er gleich einen Engel. Er wird seinem Engel befehlen, dass sie uns stärken. Und in dieser Kraft, in dieser Stärkung vom Garten Gethsemane ging Jesus bis zum Kreuz. Damit hat gar nichts ausgemacht. Die können spucken, die können schlagen, die können Dornenkronen aufsetzen, so viel sie wollen. Die können kreuzigen, so oft sie wollen. Das juckt mich gar nicht mehr. Das ist, wenn du die Stärkung von oben bekommst. Diese göttliche Stärkung. Wir sollen beides tun, im Geist und im Sinn beten. So steht es in der Bibel. Paulus sagt, ich will im Geist beten, singen und ich will im Sinn singen. Also im Geist zu beten, das ist etwas Übernatürliches, etwas Großartiges. Das ist nur für ein paar privilegierte Menschen, die wirklich durchgedrungen sind, die durchgebetet haben. Früher haben die Pfingstler ein Wort gehabt, das heute in der ganzen, bei den vielen Christen verloren gegangen ist. Durchbeten, durchbeten. Bis sie beim Thron Gottes angekommen sind, bis sie sehen, die Tür ist offen, der Vater erwartet mich, er hat Sprechstunde, er sitzt schon am Tisch und wartet auf mich, durchbeten. Wann hast du zum letzten Mal durchgebetet in deinem Problem? Du hast gesagt, dem Herrn, dein Problem, was dich bewegt, und dann bist du weitergegangen und hast nicht durchgebetet bis zur Erhörung der Dinge. Und dann im Geist beten. Das andere, dass wir so lang den Herrn rühmen, so lang den Herrn preisen und einfach überbitten und verstehen. Halleluja. Ich kann gar nicht fassen, aber ich preise den Herrn. Ich habe keinen Grund zum Danken, aber ich danke ihm. Wie oft habe ich keinen Grund zum Danken? Eigentlich soll ich fluchen. Und ich sage, Gott, danke, verstehst du für das Schwierige, was du auf mein Leben einschützt. Aber danke, Herr. Sag Dank alle Zeit für alles. Das kannst du nur tun, wenn du im Geist bist. In einer anderen Verfassung. In der göttlichen Verfassung, in der geistlichen Verfassung. Ja, wenn du den Charakter Jesu in deinem Leben hast, dann kannst du für alles danken. Auch für den Judas, der dich verrät. Auch für den Petrus, der dich verleugnet. Du kannst für alle danken. Weißt du, dann ist vollkommen egal, was da kommt. Sag Dank alle Zeit für alles. So steht es in der Bibel. So, Gott will, dass wir über Verstehen beten, über Verstehen handeln, über Verstehen leben. Dein Verstand musst du abschalten. Nicht an der Garderobe abgeben. Nein, gar nicht wichtig nehmen. Du stehst vor Gott und ich preise dich, Vater, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen, überleg einmal, den Kindern, denen hast du offenbart. Vater, ich danke dir. In Judas Vers 20 steht, aber ihr, Geliebte, baut euch auf euren heiligsten Glauben, auf den Glauben und so weiter und betet im Heiligen Geist. Einfach aufbauen, so wie die Heiligen, die haben im Geist gebetet, die haben nichts gehabt. Die waren pleite, die waren am Ende, aber sie haben Gott gepriesen und Gott gelobt. Ich werde nicht vergessen, ich bin in Jugoslawien, damals noch unter Tito, besuchen wir da irgendwo kurz vor rumänischen Grenze, bevor wir über die Grenze fahren, eine Familie und der Vater, der nimmt ein Glas. Er hat nur ein Glas gehabt, die haben keine Tassen, keine Gläser gehabt, so viele. Seine Familie war eine große Familie mit 8 Kindern. Und er nimmt das Glas und sagt, Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und dann legt er uns ein bisschen Speck, ein bisschen eine Essiggurke und ein bisschen ein Kantenbrot und sagt, wir danken dir, dass wir so viel haben. Ich habe in meinem Herzen gedacht, lieber Bruder, du weißt nicht, was in Deutschland los ist, wie wir üppig leben. Wir schmeißen sogar Lebensmittel weg in eine Tonne und du dankst für das bisschen Wasser, für das bisschen Brot, für das bisschen Speck, für die bisschen Gurke, saure Gurke, der dankt. Verstehst, das ist Lob und Dank und Preis. Ich bin von dem Mann so berührt, von dieser Gemeinde oder von diesen Christen dort, von dieser Familie so berührt, weggefahren. Guck mal, der dankt für gar nichts. Und das ist im Geist beten, danken für gar nichts. Halleluja. Da musst du doof sein. Ja. Wenn du das tust. Aber genau das ist, was Jesus gesagt hat. Den Unmündigen, den Ungebildeten. Du kannst das Wort jetzt analysieren und auseinandernehmen, was das bedeutet. Denen hat Gott es offenbart. Der hat es kapiert. Nicht die Christen im Westen hier, die im Wohlstand schwelgen. Vor Gott so lange bleiben, Gott so lange preisen und so weiter, bis sie vorgelassen werden. Der Nächste bitte. Verstehst? So lange in der Gegenwart Gottes bleiben, bis wir an der Reihe sind. Das ist durchbeten und durchhalten, bis wir dran sind. Meine Zeit ist immer, sagt Jesus, aber eure Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit, dieser Kairos, ist immer. Dieser Kronos, Also, nein, jetzt muss ich noch was wiederholen. Also, Kronos, eure Zeit ist immer, aber Kairos, meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, wir müssen warten, bis die Gunst Gottes da ist, bis der Himmel offen ist, bis wir reif dazu sind. Das, was nützt es, wenn du etwas erbittest, wozu du gar nicht fähig bist zu tragen? Das verkraftest du gar nicht, wenn Gott dir etwas geben würde. Ja, wir müssen reif werden, bis Gott zu uns spricht, bis der Heilige Geist unser Leben übernimmt, unsere Zunge übernimmt, dass wir einfach schwimmen und einfach flüssig sind. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So steht es in der Bibel. Und wir haben das schöne Bild beim Hesekiel, der geht zuerst ins Wasser, ist bis zum Knöcheln, bis zum Knie tief, dann bis zur Hüfte tief, dann bis zum Hals tief und am Schluss verliert er den Boden und dann schwimmt er. Und das ist im Geist beten. Einfach schwimmen im Strom des Lebens. Einfach dort aufgehen in Gott. Wenn du nicht da bist, verstehst du? Wenn du nicht da bist, wo Gott dich haben will, dann kannst du lang plappern und lang rufen. Weißt du, du sollst in dem Willen Gottes sein. Tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, bevor ich schwimmen lernte, ich bin auf den Fingerspitzen da im Wasser gegangen. Verstehst du? So getan, als wenn ich schwimmen würde. Und so viele Christen tun so, als wenn sie im Geist beten würden. Aber das ist alles nur Täuschung. Wir sollen aufhören, etwas vorzuspielen. Zungen beten und Zungen reden kannst du nicht lernen. Es ist eine Gabe des Himmels. Ich werde nicht vergessen, da gab es hier in Berlin ein Seminar von einer charismatischen Gemeinde und die Einladung hieß, kommen Sie bitte, jeder kann in Sprachen beten, wir lernen, wie man in Sprachen betet. Und dann war dieser Evangelist, der anwesend war, dann sagte, streck die Zunge raus, beweg die Zunge und sagt, ja, du kannst jetzt in Sprachen sprechen. Und dann wird was vorgebetet, vorgebabbelt und dann sollen die Leute nachbabbeln. Ich sage dir, das ist der größte Unsinn. Wir reden nicht menschlich. Blablabla. Verstehst du? Und wackeln mit der Zunge. Wie der Geist gibt, auszusprechen. Das ist total anders. Weißt du, das ist was ganz anderes, als wenn nur von irgendjemand lernen, wie spreche ich in anderen Sprachen. Oder die gleiche Gemeinde hat dann Gottes Veranstaltung gehabt, wie heile ich Kranke, wie prophezei ich. All diese geistlichen Gaben kannst du nicht lernen. Das muss einem von dem Himmel gegeben werden. Alles andere ist Zauberei. Ist Magie. Ja. Auf Gottes Gunst warten. Bis der Himmel offen ist. Bis der Herr sagt, jetzt. Nochmals. Jetzt bist du im Hals im Wasser. Verstehst du? Und jetzt plötzlich habe ich keinen Boden. Verstehst? Aber jetzt fängt es an. Wenn du dann plötzlich vom Wasser davongetragen wirst. Und irgendwo landest, wo du gar nicht gedacht hast, dass du landen wirst. Die Strömung bringt es. Und das ist, was der Heilige Geist manchmal macht. Der bringt uns zu Sachen, bringt uns in Situationen, bringt uns in Zustände, wo wir gar nicht wollten. Aber genau da ist es. Wie heißt es vom Philippus einmal in der Bibel? Und da hat ein Kämmerer getauft, ist so schön. Ach, der Kämmerer, da war so wunderbar da auf diesem Wagen. Der Kämmerer aus Äthiopien. Und plötzlich nahm der Heilige Geist ihn weg und er war wieder in Philippi Caesarea, da wo seine Familie war. Entrückung. Pur. Du siehst, wie Gott manchmal wirkt. Aber ich wäre schon gern noch bei diesem Mann geblieben. Er gab so ein leckeres Essen. Und wir hätten noch viel mehr über Gott geredet und noch mehr über den Heiligen Geist, über Jesus gesprochen. Aber der Heilige Geist nahm weg. Es war genug. Wenn Gott nicht da ist, brauchen wir auch nicht zu beten. Wenn Gott nicht wirkt, ist alles Zeitverschwendung. Seminare zu besuchen, wo ich in anderen Sprachen sprechen lerne oder Kranke heilen lerne oder Prophezeien lerne, ist alles Zauberei und Magie, ist Zeitverschwendung. Zuerst muss die Anwesenheit Gottes da sein. Du, wenn die Anwesenheit Gottes da ist, dann brauchst du keine Übung mehr. Da läuft es, da fließt es, da geschieht es. Du wirst vom Heiligen Geist übernommen und wirst davongetragen. Ich habe Erlebnisse mit Gläubigen gehabt, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, auch hier in Berlin. Die konnten gar nicht aufhören. Ich habe gesagt, jetzt hör doch auf, der Heilige Geist ist gut. Du musst auch noch nach Hause gehen. Du wirst zu Hause erwartet. Aber die Person war so voll vom Heiligen Geist. Oh, der hat in Zungen gebetet. Ich habe gesagt, jetzt langsam aufhören, Schwesterle. Jesus geht nach Hause. Du musst nach Hause gehen und machst morgen wieder weiter. Und meine Mutter hat immer gesagt, beim Essen, wir müssen immer aufhören, wenn es am besten schmeckt. wenn wir denken, oh, das ist herrlich. Oh, ich gehe gar nicht mehr nach Hause. Die wollte gar nicht mehr nach Hause gehen. Die Herrlichkeit Gottes hat diese Person erlebt. Weißt du, aber wir müssen aufhören. Morgen geht es wieder weiter. Der Geist ist den Propheten untertan. Auch das gehört dazu, dass ich hier so sage. Ich muss mir des Heiligen Geistes bewusst werden. Die Anwesenheit Gottes ist da. Und die ist überall da. Tag und Nacht. Wie heißt es einmal im Psalm 139, Vers 7? Wohin ich auch hingehe, ich kann von deinem Geist gar nicht weglaufen. Und du bist überall da, von deiner Gegenwart, die nehme ich Flügel der Morgenröte, bist du da, fahre ich bis ans Ende der Welt. Du bist auch da. Weißt du, Gott ist überall da. Aber die Gegenwart Gottes für einen Gläubigen ist etwas ganz Spezielles. Dafür muss ich Zeit nehmen. Gott ist da, auch jetzt. Aber es ist nicht immer die Zeit. Und deshalb höre auf Gottes Spuren, auf seine Schritte. Jetzt kommt der Herr. Und der Herr kommt anders, als du denkst. Bei den Propheten, ja, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der will es verkauft, will die Herrlichkeit Gottes sehen. Im Erdbeben war nicht der Herr. Im Feuer war nicht der Herr. Da, wo er sich immer wieder mal offenbart hat. Und so weiter. Und dann war ein stilles Säuseln. Und da war der Herr. In der Stille. Stilles Säuseln. Im Badezimmer vor dem Spiegel. Da war der Herr. Verstehst? Gar nicht so groß. Nimm die Zeit für Gott. Nimm die Zeit. Man braucht eine Sehnsucht dazu. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Man muss Gott suchen. Komisch. Obwohl Gott mich sieht. Du bist überall da. Wo kann ich vor deinem Geist fliehen? Ich muss den Herrn suchen. Ja, beten ist einfach verweilen vor Gott, sich vor Gott sammeln, sich auf Gott konzentrieren, in die Kammer gehen, die Tür zumachen, von allem abschalten. Ich will von dieser ganzen Welt nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Ich will nur noch allein mit Gott sein. Und wir müssen manchmal unsere stille Zeit nehmen, denn Gott ist in der Stille. Und es ist wichtig, dass du in der Gegenwart Gottes eintrittst und vor sein Angesicht trittst. In einer würdigen Haltung, in Ehrfurcht vor Gott. Psalm 94, Vers 6, gefällt mir so sehr. Kommt und lasst uns anbeten und knien und vor ihm niederfallen, vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Kommt, lasst uns gehen ins Haus Gottes. Und David sagt, ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Ein echter Beter wandelt mit Gott, fällt vor Gott nieder, liegt auf sein Angesicht, kniet vor dem Herrn, wandelt mit dem Herrn. Die Tage habe ich den Henoch betrachtet. Und er wandelte mit Gott und plötzlich war er weg. Und man hat ihn nicht mehr gefunden. Verstehst du, genau das ist Himmelfahrt. Genau das ist Leben in der Gegenwart Gottes. Plötzlich bist du weg. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich denke nur an Paulus. Er erzählt und beschreibt in seinem Brief, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. War ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch? Wo bin ich da gewesen? In einer Ekstase. Auch das ist, was Gottes Geist wirkt, dass du in einer Ekstase, in eine Verzückung kommst, aber auch wieder zurückkommst. Ich war am Tag des Herrn, hat der Prophet immer wieder gesagt, in der Gegenwart Gottes, am Tag des Herrn. Beter erlebt bewusst regelmäßig in der Gegenwart Gottes. Nimmt sich Zeit dafür. Die meisten Leute haben heute keine Zeit, obwohl sie alle technischen Mittel haben, ein bequemes Leben zu führen, wie die Schlaraffen. Aber sie nehmen sich keine Zeit für Gott. Oh Herr, so schnell nebenbei so aus dem Ärmel schütteln. Und was man aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Man muss sich Zeit nehmen für den Herrn. Das Durchbeten. Ich möchte wieder propagieren. Fang an durchzubeten. Gar nicht aufstehen von den Knien. Ich sage, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Das ist Durchbeten. Und so viele Menschen gehen ungesegnet nach Hause, ungesegnet in den Alltag, ungesegnet zu der Arbeit. Sie haben nicht durchgebetet. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Lieber sterbe ich. Aber ich möchte gesegnet werden. Sich auf Gott zu konzentrieren und das heißt, Gott zu verinnerlichen, Gott eigen zu machen. Er ist in mir, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott muss uns ja ganz selbstverständlich sein. Das ist, wie Gott dann unser Unterbewusstsein beeinflusst. Ich bin ein sein Kind. Mein Name steht im Buch des Lebens. Er ist ein Hörer der Gebete. Gott verinnerlichen. Ich weiß, der Herr ist da, auch wenn ich nicht spüre. Und meistens, wenn ich nicht spüre, ist der Herr wirklich da. Wenn ich was spüre, ist der Herr nicht da. Glaub mir das. Da bilde ich mir was ein und rede mir was ein. Hier ist kalt, hier kriege ich Gänsehaut. Oder hier stehen mir die Haare zu Berge. Nein, wenn du nicht spürst und wenn ich nicht spüre von deiner Macht und Herrlichkeit, dennoch bist du da, Herr. Das ist dieses tiefe Wissen vom Herrn, was wir brauchen in der Gegenwart Gottes, um Gott zu erleben. Plötzlich weiß ich, der Herr ist da. Vielleicht musst du in eine Situation hineinkommen, wo du sagst, ich stehe ganz allein. Und ich sage dir, du bist nicht allein. Wenn du deine Augen öffnen könntest und sehen würdest die Herrlichkeit Gottes, ein Berg voller feuriger Rosse umgibt mich von allen Seiten. Ich kann gehen, wo ich will, ich bin immer richtig. In der richtigen Richtung, verstehst du? Alle Seiten sind mir offen. Und deshalb müssen wir um seinen Beistand bitten. Oh Herr, öffne dem Buben da die Augen, dass er sieht, dass wir mehr sind als die da draußen, die uns belagern. Der Beistand des Heiligen Geistes ist da. Ein einziger Engel reicht mir aus, um siegreich zu sein. Denk nur an den Engel, der beim König Hiskia war. Der hat gebetet in der Gegenwart Gottes, der hat geweint vor dem Herrn. Der hat gefleht. Und dann ist der Engel, hat den Brief gelesen, was dieser freche Großmaul geschrieben hat. Und dann ist der Engel ausgezogen. Und in der Nacht, überleg einmal, in der Nacht hat der Engel 183.000 Soldaten getötet. Das lagen sie alle flach. Die Amerikaner haben im Irakkrieg nicht einmal so viele Soldaten gehabt, was der Engel da getötet hat beim Hiskia. Ein Engel im Dienste Gottes. Und er wird seinen Engel befehlen. Und das ist im Geist beten, dass Gott seinen Engel befehlt, dass was passiert. Nicht nur bla 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 bla. Ja. Gott ist in allem und überall. Und es gibt kein Ding, wo er nicht sein könnte, wo er nicht gegenwärtig ist. Er ist allgegenwärtig. Die ganze Schöpfung ist Gottes Schöpfung. Aber wir müssen speziell für unsere Situation Gottes Gegenwart erbitten. Und dann, ja, guck mal, was der Kauz da geschrieben hat. Wie frech der ist. Was er von dir sagt. Weißt du, dem Hiskia war nicht wichtig, wie er ihn, dieser komische König Sennacherib oder wie der auch hieß, der Bursche, wie er ihn beleidigt hat. Aber nein, Herr, guck mal, der hat dich beleidigt. Der hat dein Volk beleidigt. Der hat deine Sache beleidigt. Weißt du, es ging um die Ehre Gottes. Und Gott ist eifersüchtig. Gott lässt sich nicht beleidigen von den Atheisten, Kommunisten, Faschisten oder wie die Kerle auch immer heißen. In der Gegenwart Gottes beten. Oder als der Prophet reinkam, Hiskia, bestelle dein Haus. Morgen wirst du vielleicht sterben. Bestelle dein Haus. Und weißt, wir müssen dahin kommen, dass wir in der Gegenwart Gottes kommen. Und weißt, was der Hiskia gemacht hat? Der dreht sich zur Wand und weint bitterlich. Das ist in der Gegenwart Gottes zu beten, durchbeten. Er hat sich umgedreht und gesagt, oh Gott, da ist noch so viel zu tun. Ich habe hier dieses Wasserkanal noch nicht, bin noch nicht fertig und so weiter. Ich habe Jerusalem noch nicht in Sicherheit gebracht, wie ich gerne möchte, verstehst du, wenn die Feinde kommen, wenn die Krisen kommen. Ich bin gar nicht so weit, ich kann doch noch gar nicht sterben. Herr, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und er weint bitterlich und der Prophet ist noch nicht im Hof draußen. Dann sagt der Heilige Geist zu dem Propheten, geh wieder zurück zum Hiskia und sag ihm, ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Du siehst, er weinte bitterlich. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, wirst du vielleicht bitterlich weinen, aber das ist okay. Er wird abwischen unsere Tränen. Die Hütte Gottes unter den Menschen, so steht es in der Bibel. Warte nicht, bis du im Himmel bist. Das ist jetzt schon. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, bist du im Himmel, bist du in der Herrlichkeit Gottes. Ja, preis dem Herrn. Und er gibt den Segen, 15 Jahre, ganz genau ausrechnen und dein Leben einteilen, in 15 Jahren, was du alles noch machen musst. Ja? Ja, Gott gibt nicht ohne weiteres. Das habe ich festgestellt, du kannst denken, was du willst. Mein eigener Vater, weißt du, der war Frührentner und dann hat er so mit Gott gehadert, dass er Frührentner ist, mit 40 Frührentner. Damals war es eine Sensation oder Wunder oder Katastrophe, was weiß ich. Und wir waren 8 Kinder. Und mein Vater sagt, oh Gott, ich kann doch nicht in die Rente gehen. Und von diesem bisschen, was ich da bekomme, Invalidenrente, verstehst du, dass ich meine Familie unterhalten kann. ich möchte anständig in die Rente gehen und ich möchte meinen, ich habe noch zwei Hände, ich kann noch arbeiten. Gott, aber jetzt als Rentner dahin vegetieren, das ist nicht mein Wille und nicht mein Plan. Und mit Gott gerungen. Und dann hat er das erlebt, was der Hiskia erlebt hat. Denn was Gott einmal tut, konnte er immer wieder tun. Er hat auch noch 15 Jahre, noch viel mehr als 15 Jahre bekommen. Der ist im hohen Alter gestorben, einfach als er merkte, ja, und dann hat er eine Bitte gehabt. Lieber Gott, ich möchte sterben und heimgehen, wenn mein letzter Sohn, mein letztes Kind aus dem Hause geht. Und als mein Bruder auf die Bibelschule ging, ist er krank geworden und dann hat er langsam Stück für Stück abgebaut. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen dabei, in aller Liebe. Der hat mich nicht lieb, der will zu seinem Heiland gehen. Aber der hat genau gewusst, meine Zeit ist abgelaufen. Ich habe Gott ein Anliegen vorgetragen, ich möchte, ja, heimgehen, ich bin bereit heimzugehen, wenn der jüngste Sohn aus dem Hause geht. Ja, und das so passierte. Ja, der ging im September aus dem Hause, im November ist er gestorben, mein Vater. Heimgegangen. Gott hört unsere Gebete. Es muss ernstlich sein, denn ein ernstliches Gebet vermag viel. Ja, ich kann auch nicht sterben. Und unser Leben ist nicht zum Sterben geschaffen. Wir sollen Gott dienen, so weit wir können. Und wenn mein jüngster Sohn aus dem Hause geht, Herr, ich kann zu dir gehen. Ich werde nie vergessen. Wir haben die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes zu Hause erlebt. Gott ist ein reeller Gott. Er gibt den Seinen, was sie begehren. Aber wir müssen uns mit dem Herrn identifizieren und den Herrn wirklich ernst nehmen, in seine Gegenwart, ja, untertauchen, eintauchen. Wir müssen Gott verstehen, dass er gegenwärtig ist und dass er ein Hörer der Gebete ist. Gott ist Geist. Und die Gott anbeten müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht in Jerusalem und nicht im Garizim, auf einem Berg in Samaria oder in Mekka oder in Rom. Im Geist und in der Wahrheit. Es muss stimmen, das was wir sagen. Es muss echt sein. Gott ist ja überall und in allem. Das ist klar kein Problem. Aber Gott möchte zuerst mal ganz speziell in mein Leben hineinkommen. Wir können von seinem Geist, von seiner Gegenwart nicht weglaufen. Deshalb im Geist und in der Wahrheit. Herr, und du hast vielleicht ein Problem, bist vielleicht in einer Situation, erlöse mich. Kannst beten, kannst rufen, kannst sagen, Herr Jesus, wenn es dann zu weit wird, wenn ich nicht mehr kann, dann hol mich heim. Noch ein paar Gedanken, was ich noch habe und was ich noch mit euch gerne teilen möchte. Du kennst Jesus. Aber die Frage ist, kennt Jesus dich? Bist du im Himmel bekannt? Bist du im Himmel angeschrieben? Jeder kann seinen Namen verwenden. Auch der Teufel. Auch diese Söhne von Skephas. Und sich auf ihn berufen. Kennst du Jesus? Und kennt Jesus dich? Wer seid ihr? Bist du im Himmel in der Gegenwart Gottes bekannt? Ja. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnötig in deinen Mund nehmen und missbrauchen. Aber das steht, weißt du, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu, verstehst du? Ja, und da spucken die Leute, denken, da haben sie Vollmacht, von wegen. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Dein Leben muss stimmen, im Geist und in der Wahrheit. Du sollst den Namen deines Herrn nicht unnötig im Mund führen und unnütz gebrauchen. Du musst wissen, das ist nötig, hier so energisch zu sein. Hier will Gott so. So, Gott ist überall. Aber er prüft zuerst mal die Seinen. Sind sie auch würdig? Haben sie es verdient? Wir müssen uns mit Jesus identifizieren. Sind wir wirklich seine Kinder? Sind wir wirklich erlöst? Leitet uns Gott oder sein Geist? Denn welcher der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes? Sind wir schon vom Heiligen Geist geführt? Gehorchen wir wirklich dem Herrn? Wer seid ihr? Fragt der Dämon. Diese sieben Söhne Skephas. Wohnt Jesus wirklich in uns? Gehen wir wirklich Gottes Wege? Sind wir wirklich treu? Treu in kleinen Dingen? Gott ist gegenwärtig, das ist wahr. Aber ist er auch bei uns? Ist er bei mir? Ja. Ist er auch bei uns zuständig? Kann er auch bei mir was bewirken? Bei den meisten Leute kann Jesus gar nichts bewirken. Ich werde morgen über das Wunder in Kana sprechen, kurz. Gott führt uns aus Verlegenheiten raus. Gott hilft uns in kleinen Dingen. Aber wir müssen zuerst mal bereit sein, die kleinen Dinge zu tun. Füll die Wasserkrüge mit Wasser bis zum Rand Und sie taten das, weißt du, das ist eigentlich Drecksarbeit, Krüge mit Wasser zu füllen. Das machen Sklaven. Aber sind wir bereit, Drecksarbeit zu machen für den Herrn aus Liebe zu Jesus? So, wie funktioniert der Glaube? Gut, dass du fragst. Viele haben eine falsche Vorstellung von Gott und geben sich an, oh, ich kenne Jesus. Aber der Herr Jesus will mit ihnen nichts zu tun haben. Die stehen vor verschlossenen Türen. Du sagst das und das und so weiter, und der Herr kennt nicht. Gott lässt sich mit sich nicht Hampelmann spielen. Er prüft uns sehr genau. Und du kannst Menschen was vormachen, aber dem lieben Gott kannst du gar nichts vormachen. In aller Wahrheit. Gott sagt den Israeliten, dass sie ihn betrügen. Stell dir mal vor, was der liebe Gott heute sagen würde. Ihr Christen, ihr betrügt mich. Malachi Kapitel 3, Vers 8 und folgende Verse. Ihr betrügt mich. Und dann fragt der Prophet, ist es recht, Kinder Gottes, Israeliten, dass man den Herrn betrügt? Womit betrügen wir dich? Hier, womit betrügen wir dich? Und der Prophet sagt durch den Heiligen Geist, mit dem Zehnten. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Ihr seid verflucht. Du wunderst dich manchmal über so viel Missgeschick und so weiter und sagst, warum klappt das bei mir nicht? Du bist nicht im Segen. Der Segen geht mit dir nicht mit. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorhaus, dass hier Speise genug ist. Und dann prüft mich. Und dann testet mich, spricht der Herr, ob ich auch euch nicht den Himmel auftun könnte und euch den Segen herabschütten würde in Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, weil ihr das tut, weil ihr das macht. Weißt du, Gott prüft uns. Bringst du? Und Gott weiß, wie viel der Zehnte ist. Ob's brutto oder netto, das spielt keine Rolle. Du musst deine Entscheidung, es ist dein Geld, nicht Gottes Geld. Du machst mit deinem Geld, was du willst, und du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Du kannst in den Spree werfen, oder du kannst ihn in sein Kornhaus bringen. Ja, hier. Und dann will ich den Fresser bedrohen, dass die Frucht auf eurem Acker nicht verderbe und euren Weinstock nicht abnage und kahl fresse und dass ihr nicht unfruchtbar seid. Dann werden auch alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Weißt du, kannst Gott nichts vormachen und Gott täuschen. Herr, ich liebe dich, ich liebe dich. Gott weiß, ob du ihn liebst oder nicht. Gott sieht das Herz, ob dein Herz geteilt ist. Gott muss man in Wahrheit und im Geist in Echtzeit anbeten. So ist es. In Liebe. Liebst du mich, Peter? Hier, den Aposteln. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als die ganze junge Schar? Liebst du mich wirklich? Er ist allwissend, er weiß. Und dann sagt Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt alle Dinge, dass ich dich lieb habe. Man kann so viel erzählen, ich liebe den Herrn. Oh, der Herr ist alles für mich. Es gibt so viele fromme Spinner in aller Liebe. Gott schenke mir Gnade, dass ich das so denke und sage. Die machen was vor, die reden so groß. Ach, mir passiert sowas nicht. Gott ist bei mir, Gott ist gut. Aber dann schaue ich ihr Leben an. Da klappt gar nichts. Denn in meiner Bibel heißt es, ein ernstliches Gebet vermag viel. Eigentlich steht es im Original ganz anders. Ein bewährtes, ein Gebet eines bewährten Menschen vermag viel, der sich bewährt hat, der durchgebetet hat, der durchgehalten hat, der bis zum Schluss dabei geblieben ist. Ein Bewährter erreicht viel. So, Gott ist bei den Seinen gegenwärtig. Alles klar, da gibt es keine Diskussion. Er hört auf die Seinen. Aber sind wir doch die Seinen? Heißen wir nur Pfingstler? Heißen wir nur Katholiken, Protestanten oder was weiß ich? Sind wir wirklich die Seinen? Und in meiner Bibel heißt es, damit Jesus alles in allem ist, er schenkt uns das ewige Leben. Habe ich das Leben wirklich von ihm? Oder spiele ich nur so lebendig und wackle mit dem Hintern? Verstehst du? Ja. Die Leute, die machen so viel Tamtam und denken, das ist geistlich. Geistlich ist, dass du vor dem Herrn bist, in Ehrfurcht, in Demut. Gott überzeugt sich, bist du wirklich würdig? Bist du wirklich berechtigt, hier vor mein Angesicht zu treten und was zu bitten? Bist du würdig, dass ich dir meine Sache anvertraue? Johannes 17, Vers 5. Jesus sagt, Vater, verkläre mich mit der Klarheit, die ich bei dir gehabt habe, bevor ich in der Welt war. Ja, bestätige, Vater, du mich, beglaubige mich, dass du mich beauftragt hast, dass ich berechtigt bin, dass ich befugt bin, dass du mir grünes Licht gegeben hast. Bestätige mich. Geschwister, wir müssen viel mehr, bevor wir beten, um die Bestätigung Gottes bitten, dass wir wirklich seine Kinder sind. Dass wir wirklich Erben Gottes sind. Dass wir wirklich Teilhaber des Allmächtigen des Herrn sind. Oft müssen wir unverrichtete Dinge abziehen und zuerst mal die Beglaubigung holen. Ja, die Anerkennung holen, die Bescheinigung. Ohne wird nichts rausgegeben. Ja, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Ich bin da mit einer Sache verwickelt, also in diesem Traum. Ich sollte für jemand Möbel holen. Ich bin auf einer Bibelschule und daneben war ein Schreinermeister, der hat Schränke für einen Bekannten, sogar Verwandten von mir, Schränke bereitet für 23.000 Euro. Also ich habe das alles so, ja, alles so genau im Traum gesehen und ich sollte diese Schränke holen und so weiter, weil ich sowieso schon da bin mit dem Wagen. Und dann habe ich aufgeladen, auf den Anhänger, den Schrank, den ich da transportieren möchte. Dann sagt der Schreinermeister, aber Sie kommen nicht raus, ich brauche zuerst mal Bestätigung, dass Sie berechtigt sind, den Schrank abzuholen. Und in dem Traum, dann habe ich noch eine Vision gehabt und so weiter. Dann sagt der, ja, der mir den Traum gegeben hat, sagte, der Schreinermeister sagt, ich muss Bonke anrufen, diesen Evangelisten Bonke, ob er dich kennt, ob du berechtigt bist, den Schrank da zu holen. Weißt du, ich war geschockt und das hat mir die Predigt inspiriert für heute Abend. Wir müssen berechtigt sein, die Dinge abzuholen. Ich kenne die Frau Merkel, aber ich habe sie noch nie persönlich gesehen, leibhaftig. Verstehst du? Was nützt es, du kennst Jesus und du bist Jesus noch nie persönlich begegnet? Und er hat mir die Möbel nicht rausgegeben. Dann habe ich den Mann angerufen, dem die Möbel gehören, der die bestellt hat und so weiter, den Schrank bestellt hat. Und er hat gesagt, ich glaube Ihnen nichts. Oder bezahlen Sie jetzt mal die Möbel und so weiter. Dann werde ich die Möbel rausgeben. Jetzt habe ich aufgeladen. In der Werkstatt mit meinem Wagen kann ich nur weiterfahren. Verstehst du, weil die Möbel nicht freigegeben worden sind. Viele Bitten, was wir brauchen, die stehen uns zu, die sind bestellt, aber die sind noch nicht freigegeben. Das hat mich so inspiriert. Mensch, lieber Gott, guck mal, ich will gerade über Gebetserhörungen sprechen. Wie werden Gebetserhörungen stattfinden? Und hier gibt es mir ein plastisches Beispiel. Das war nur ein Traum, aber es war sehr, ja, sehr anschaulich. Gott lässt sich nichts gefallen. Er lässt sich nicht spotten. Er lässt sich nicht missbrauchen. Da kann jeder kommen, hat der Schreinermeister gesagt, und sagen, das ist, ich soll den abholen. Kann jeder kommen. Eine tolle Geschichte. Ja, ich könnte bald eine ganze Geschichte draus machen. Jeder kann kommen. Ja, aber bist du wirklich berechtigt? Kann dich der Mann bestätigen? Kann dich der bestätigen? Kannst du dich ausweisen? Wer bist du? Viele gehen in die falsche Richtung, so wie Jona. Die denken, sie sind im Willen Gottes. Oder wie Jakob, sie denken, sie können den Segen Gottes erhaschen und betrügen den Bruder, luchsen die Erstgeburt ab. Ja, wir müssen zuerst einmal unsere PIN kennen. Wisst ihr, in Technik, in Computertechnik heutzutage ist so wichtig, dass du deinen PIN hast. Und dann gibst du deinen PIN an, dann bist du drin. Dann bist du dabei, dann wirst du bestätigt. Und dann, selbst wenn du deinen PIN eingibst, musst du noch einmal deinen PIN eingeben, damit du deinen PIN bestätigst, dass du das wirklich bist. Und dann bekommst du Antwort von Gott, die Lösung, die Bestellung. Oder was auch immer sein mag. Gott kennt uns. Aber kennen wir Gott? Kennen wir Gott? Gott möchte uns das schon liefern, weißt du? Und ich habe eines festgestellt, wenn ich irgendwo Kunde bin, dann muss ich nicht mehr groß meine PIN-Sachen eingeben. Das wird geliefert, weil ich schon Kunde bin. Ja, meine Kundennummer. Die Frage ist, hast du schon bei Gott eine Kundennummer? Ich spreche heute nach dieser modernen Neuzeit. Ja, hast du das? Und da wird geprüft, hast du deine Rechnung pünktlich bezahlt? Hast du das getan, was du tun solltest? Weißt du, Gott kann mir nichts vorspielen. Das ist mir so groß geworden in diesen Tagen. Gott ist nicht nur ein Wunscherfüller, ein guter Onkel da in Amerika irgendwo. Jeder kann sich ausgeben, dass er ein Erbe ist. Aber kannst du es beweisen? Steht es dir zu? Das haben wir jetzt in der Geschichte mit dem Stracke in Österreich gesehen. Der hat, als diese Dame sich da ausgegeben hat, als der Nichte von dem Milliardär da und sagt, wir können da Geschäfte machen. Dann guckt er auf die Füße, der hat dreckige Füße. Eine Russin hat keine dreckigen Füße. Verstehst du? An den dreckigen Füßen hat er erkannt, das ist eine Falle, aber das wieder weitergemacht. sich weiter betören und bedeppern lassen. Und so sind viele Christen, die merken, da stimmt was nicht, der dreckige Füße. Und dann spielt er die Spiele wieder weiter und geht in die Falle rein. Und du siehst, hat sein Amt alles verloren. In aller Liebe. Es geht nicht nur um fromme Einbildung, was einer ist, sondern was steht mir wirklich zu. Ich werde nie vergessen, da kommt ein, ja kein blöder Mann, ein intelligenter Mann, kommt und kauft fast den halben Büchertisch auf. Und dann kommt die Schwester, die für den Büchertisch zuständig ist, sagt, du, das stimmt mit dem Mann was nicht. Der kauft alle sämtliche Bücher, die so ihm gefallen und so weiter. Da kam aus irgendeiner Feuerkonferenz und dann habe ich den Mann zu mir geholt. Ja, was, kannst du das auch bezahlen? Sagt er, ich stamme in direkter Linie vom Aschenputtel ab. Da habe ich gesagt, spitzt du. Und solche fromme Spinner gibt es überall. Der kam von einer Feuerkonferenz und der denkt, ich bin Aschenputtel. Denn der Pastor hat anscheinend gepredigt, wir sind nichts und so weiter. Gott ist alles und so weiter. Ich bin Aschenputtel. Hör doch auf mit diesen Dummheiten. Muss nicht alles gleich buchstäblich nehmen. Viele sind eingebildet. Ich bin Napoleon in Jerusalem. Ich dort vor der Mauer, Klagemauer erlebt. Er spielt auf seiner Harfe, einer grünen Talar hat er an und eine Krone, goldene Krone. Ich bin David. Reinkarnation von David. Verstehst du? Das bilden sich viele Leute ein. Bist du wirklich? Dieser Aschenputtel, diese Geschichte, das Märchen, ja. Ging unten durch. Aber nicht, dass jetzt jemand nach Hause geht und sagt, ich bin Aschenputtel. Ja, aber der hat im Kleinen sich bewährt und ist zu einer Königin geworden. Du kennst ja diese Geschichte. Ja, viele bilden sich ein, sie wären das und das. Aber bist du das wirklich? Du darfst dir gerne Aschenputtel einbilden. Aber dieser Mensch ist später in der Irrenanstalt gelandet, weil er sich eingebildet hat, er wäre das und das. Viele leben nur nach dem Vater Morgana und Satan spielt vielen frommen Theater vor. Er zeigt, das könntest du sein. Ihr seid nichts, bist Aschenputtel, aber aus dir kann was werden. Überleg einmal. Alles Bluff und alles Etikettenschwindel, frommer Schein. Aber der Heilige Geist bringt uns zurück, dass wir in der Gegenwart Gottes sind, dass wir Gott wohlgefällig sind, und zwar hundertprozentig, dass Gott ja sagt, mein Sohn, mein Kind, meine Tochter, mein Wohlgefallen ruht auf deinem Leben. Was wohlgemacht. Warst ein treuer Knecht, treuer Magd, hast gedient in der Kraft, was du hast. Du hast vielleicht nicht viel gehabt, du hast nur einen Pfund gehabt, aber du hast einen Pfund eingesetzt. Echtes Beten ist, dass wir für Gott offen sind, dass Gott sieht, ich bin ehrlich, ich bete Gott in der Wahrheit an, nicht nur im Geist, in der Wahrheit, in der Wirklichkeit. Der Heilige Geist hat mich so geleitet, sich so geführt. Ist okay. In Offenbarung Kapitel 4 wird uns gezeigt, wie man Gott anbetet. Da heißt es unablässig, diese Heiligen dort am Thron Gottes, die 24 Ältesten, sie beten Gott Tag und Nacht an. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Da geht es nicht um mich, geht es nicht um irgendeinen Stammapostel. Es geht eigentlich um den Herrn. Heilig bist du, oh Gott. Und ja, da wird Gott gepriesen und jedes Mal fallen die 24 Ältesten nieder, legen ihre Krone nieder, ihre Titel, ihre Auszeichnungen und rufen immer wieder, Gott, du bist heilig. Das ist im Geist anzubeten. Gott, du allein bist würdig zu nehmen Lob, Dank, Preis und Anbetung. Und du hast alles erschaffen, nach deinem Willen entstand alles, was da ist und was da lebt. Wahre Anbeter beten nicht sich selbst an, beten nicht Menschen an, die beten nur Gott an. Und nicht nur Dinge und nicht nur Nöte. Was der Teufel möchte, dass du deine Probleme durchbetest. Ja, der Teufel will uns ablenken von der Anbetung Gottes. Tu das nicht. Lass einfach diese Probleme passieren, bete Gott an und dann werden deine Probleme nach und nach gelöst vom Herrn selber. Wir müssen lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben, Gott zu kennen, jeden Tag ganz neu, Gott bewundern. Ja, groß bist du, Herr. Oh, groß bist du jetzt, wenn ich so die Natur sehe. Und dann immer singen von der Heiligkeit, von seinem Wesen, von seiner Stärke, für seine Zeitlosigkeit. Ewig bist du, Herr Zebaoth. Und dann dankst du Kraft. Jedes Mal, wenn du Gott anbetest, dankst du Kraft. Wenn du Probleme anbetest, wirst du nur schwächer. Deine Krankheit. Weißt, all das, was du anbetest, wenn du Gott anbetest, spürst du Gott. Dein Vertrauen wird größer und größer. Das, was der Mensch anbetet, das wird er. Nietzsche hat einmal gesagt, schau in den Abgrund und du wirst runterfallen in den Abgrund. Schau nach oben und du wirst nach oben gezogen. Das, was du anbetest. Kennst du Jesus? Weißt du, wer er ist? Gott gebührt aller Lob und aller Dank und so weiter. Nicht nur einmal in der Woche oder im Gottesdienst. Die 24 Ältesten lebten in der Gegenwart Gottes und immer wenn es erklang, heilig, 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 haben sie ihre Kronen niedergelegt. Sie haben weiße Gewänder gehabt, saßen auf den Thronen und sie fielen zu Boden. Heilig bist du, Herr. Demut ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes, wenn der Mensch demütig ist. Ja, dass er nicht auf dem Thron sitzt und regiert, wie ein mächtiger König, sondern er weiß, ich bin nichts, Herr. Ich bin gar nichts. Was soll ich? Lieber Gott, du weißt alle Dinge. Und dann diese 24 Ältesten, sie geben ihre Kronen auf, sie geben ihre Stellung auf, sie sagen, wir sind nichts. In der Gegenwart Gottes wirst du etwas, wenn du bewusst wirst, ich bin nichts. Irgendwo habe ich so ein schönes Bild gelesen, da wurde in der Sonntagsschule gefragt, Kinder, das war ein Mädchen, wurde das Mädchen gefragt, Kinder, was seid ihr vor Gott? Dann sagt das Mädchen, wir sind eine Null. Und dann sagt sie noch, und der andere sagt, ja, ich bin auch eine Null. Und ich bin auch eine Null. Und ich bin auch eine Null. Und was ist der Herr? Der Herr ist die Eins davor. Eins davor und dann Null, 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 Null. Ach, da kannst du weitermachen. Je mehr Nuller da sind, umso toller ist die ganze Geschichte. Sie geben ihre Throne, sie geben alles her. Anbetung ist etwas ganz Natürliches für die himmlischen Wesen. Keine Pflichterfüllung. Ich muss jetzt schon wieder beten. Nein. Es ist ja keine Unterhaltung, es ist auch kein Zeitvertreib. Und das erfordert, dass ich in der Gegenwart Gottes bin, dass ich dort ankomme, dass ich soweit den Herrn erreiche, vor Gott stehe. Herr, ich stehe vor dir. Ja, in meiner Arbeit, in meinem Alltag, in meinen Bedürfnissen, in meinen Nöten, wo auch immer es sein mag, ich stehe vor dir. Herr, und hier ist gut sein, da wo du bist. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gott, für den Umgang mit dem Herrn. Auch vor allem zu Hause. Bei vielen Christen passiert nichts, weil sie zu Hause nicht beten. Weil sie zu Hause keine stille Zeit haben. Weil sie zu Hause nicht einen Altar haben, wo sie in der Gegenwart Gottes treten. Und wer in der Gegenwart Gottes tritt, der steht auf einem höheren Grund. Wir werden nachher das Lied singen. Zum Himmel schaue ich empor und dann heißt es im Chor, ich stehe auf einem höheren Grund, auf einem festen Grund. Auf einem unerschütterlichen Grund. Das ist eine Basis. Weißt du, du brauchst extra Zeit, um mit Gott zu reden. Alles ist vergänglich, Gott nicht. Wenn wir Gott suchen, müssen wir etwas in die Ewigkeit investieren. Und einfach bitten, Herr, nimm du mein Herz in deine Hände. Meine Wünsche, meine Träume. Und ich möchte dich nur loben. Psalm 40, Vers 17 lese ich hier. Aber alle, die nach dir fragen, sollen vor Freude jubeln, tanzen, Halleluja und jauchzen. Wer dich als Retter kennt und liebt, soll immer wieder rufen, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Weißt du, die Christen machen das nicht mehr. Die Christen sind bald ausgestorben. Aber die Moslems machen. Was glaubst du, wie oft sie am Tag jetzt in diesem Ramadan-Monat beten? Groß ist der Herr, groß ist Allah, groß ist Allah, groß ist Allah, groß ist Allah. Die hören gar nicht mehr auf. 75 Mal am Tag. Und wo sind die Christen? Wenn sie wenigstens einmal am Tag rufen würden, groß ist der Herr. Ein einziges Mal würde schon so viel bedeuten. Morgens, wenn du aufstehst, groß ist der Herr. Aber die Moslems machen uns. Und deshalb, hab keine Angst vor denen, die tun dir nichts. Verstehst du? Aber die Christen, die nichts tun, die nicht den Herrn loben, die werden bald untergehen. Und die werden ausgetauscht. Kann ich nichts dafür. Und dann, groß ist der Herr, und wie heißt es hier im Psalm 17, 40, Vers 17 und 18 und so weiter. Ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen. Herr, sorge für mich, denn du bist mein Helfer und mein Befreier. Mein Gott, zögere nicht. Groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Ja, ich möchte einfach dich einladen. Werde einer, der Gott preist, 75 Mal am Tag. Rechne aus, wie viel das ist. Es ist wirklich wahr. Das ist Gott anbeten. Und Gott führt ja seine Kinder auf wunderbare Art und Weise. Das Gebet, ja, in der Trockenheit, in der Wüste, wo auch immer, da brauchst du keine frommen Worte. Groß ist der Herr, groß ist der Herr. Und dann merkst du plötzlich, ja, dass du aufdankst in der Wüste, dass du plötzlich erquickt wirst, plötzlich erlebst du eine große Freude, kannst gar nicht mehr in Worte fassen. Oh, da fängst du an zu jubeln, zu jauchzen, in der Hände zu klatschen, zu stampfen. Ach, was alles noch passiert. Das darfst du zu Hause alles machen. Da geht niemand auf die Nerven, höchstens dein Nachbar. Dann ist Gott nicht nur ein theoretischer Gott, sondern ja, ein praktischer Gott, der tatsächlich das ist, was er ist. Groß ist der Herr. Aber zuerst einmal musst du in die Gegenwart Gottes kommen. Und es kostet Kraft. Kostet Energie. Aber es ist nicht schwer. Es ist einfach. Einfach, Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Und deshalb will Paulus, hör mal, Paulus will, dass die Menschen Gott anbeten, auch die Schwestern, nicht nur die Männer, mit emporgehobenen Händen. Weißt du, man hebt die Hände hoch, wenn man sich ergibt, wenn man kapituliert, wenn man ja, seine Waffen fallen lässt. Ich bin nichts. Du bist König, du bist Herr, du regierst. Ich bin dir untertänig, Herr. Hände hoch. Ja, mach das. Ergib dich dem Herrn. Gott ist, wenn wir ja, uns ihm ergeben, und dann kann ich mich entspannen. Wir denken nur an die Israeliten, die ziehen aus dem Ägypten raus. Und dann sehen sie die Probleme, und da fangen sie an zu heulen. Und Gott sagt, seid still. Wenn ihr still seid, kann ich was tun. Und solange ihr plärrt, solange ihr etwas macht im Fleisch, das ist sinnlos, das bringt euch nicht weiter. Und da kommt ihr hier nie durch das Rote Meer. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 16, ich bin jeden Tag bei euch bis am Ende dieser Welt. Ich werde euch nicht verlassen. Und du, darauf kannst du nicht verlassen. Der Herr verlässt dich seine nicht. Und dann, ich ergebe mich dir. Hände hoch. Ja? Sein Wort ist unveränderlich. Seine Worte kommen nicht leer zurück. Erlebe die Gegenwart des Herrn. Herr, du bist hier. Oh, das ist so gut, dass du hier bist. Und je mehr du über Jesus nachdenkst, bitte verstehe mich, was ich sage, je mehr du den Namen des Herrn anrufst und erwähnst, ich muss nur Heidi nennen und plötzlich sehe ich, die Heidi ist bei mir, meine Frau. Verstehst du? Du musst nur den Namen erwähnen, der Herr Jesus ist nicht hier, aber erwähne den Namen Herr Jesus und der Herr Jesus ist hier. Der steht vor dir und sagt, Kind, was kann ich für dich tun? Und so oft erlebe ich, ja, wenn ich dann im Badezimmer bin oder wo ich bete, auch immer, Herr Jesus, immer wieder, ich rufe den Namen Jesus. Und wenn du den Namen Jesus buchstabierst und anrufst, bist du in der Gegenwart Gottes. Zack, Jesus. Und hier ist es passiert. Und seine Gegenwart verändert dein Leben. Entweder gehen die Jalousien bei den anderen runter oder bei dir geht dein Jubel, dein Herz auf und sagt Halleluja. Wenn du die Hände hochhebst, Jesus, da gehen die Herzklappen auf. Halleluja. Und plötzlich gibt es Frischzellen, gibt es frisches Blut, frisches Leben. Plötzlich zirkuliert einiges in deinem Leben. Da verändert sich deine Situation. Plötzlich bekommst du neue Gedanken. Jesus, 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 groß ist der Herr. Wir leben im Neuen Testament und deshalb, Jesus muss dir jetzt wichtig sein. Nicht, was dort im Alten Testament alles war. Und du verspürst plötzlich seine Nähe, seine Herrlichkeit. Auf einmal, wenn die Gegenwart Gottes da ist und du kommst aus der Gegenwart Gottes, dann strahlst du. Denk an Stephanus, als er den offenen Himmel sah, strahlt er. Plötzlich ist sein Sinn oder sind unsere Sinne geschärft. Plötzlich bist du in der Lage, Dinge anzupacken, vor denen du Angst gehabt hast. Jesus. Jesus. Ja, wenn du Probleme hast, egal was für Probleme, erwähne den Namen Jesus. Und plötzlich merkst du, das läuft, das funktioniert. Denn Jesus kommt nicht allein. Mit ganzen Heerscharen kommt er zu uns und hilft uns. Wenn Gott anwesend ist, weißt du, das kann passieren, was da will, das kann sein, was da will. Da kann ja der ganze Raum voller Teufel sein. Plötzlich laufen die, wenn du Jesus erwähnst. Warum bete ich? Ja, ich möchte die Herrlichkeit Gottes erleben und ich möchte in der Gegenwart Gottes hineinkommen. Deshalb, ich bete so viel in Sprachen. Ich vergnüge mich. Ich kann Deutsch, ich kann Englisch, kann auch das eine und die andere Sprache noch ein bisschen. Aber, weißt du, in Sprachen zu beten, das ist so köstlich, so köstlich. Seitdem ich das entdeckt habe, das ist vom Herrn. Wenn ich bete, verändert Gott mich. Nicht die Probleme, die ich habe. Vergiss es. Noch, da bei mir noch kein Problem verändert, bei den anderen, was ich da bete, aber er verändert mich, ich bekomme eine andere Einstellung zu den Dingen. Ja. Er motiviert mich, er aktiviert mich. Schau weg, Johannes, kümmere dich nicht so. Ja. Er öffnet mir die Augen, er weitet mein Herz, er sprengt meinen Horizont, er stärkt meinen Glauben. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Bruder, der von Moskau mal bei uns in der Gemeinde war und so schön gesungen hat von meinem Herrn, und ich war so angetan von dem Gesang, und ich wusste, die in Russland haben nicht viel. Dann habe ich gesagt, heute Abend das Opfer, das geht für den Bruder nach Russland. Und dann habe ich das Opfer, die Schwester kam, die das Opfer gezählt hat, gesagt, da sind 700 Euro drin. Und die waren mittendrin im Renovierungsprogramm in der großen Kirche damals. Und ich gebe das Geld, diese 700 Euro weg. Ich habe gesagt, lieber Gott, oh, das ist so schrecklich. Wir können jeden Cent gebrauchen hier in der Gemeinde. Und ich, aus meiner großen Laune, gebe weg. Ich drehe mich im Bett auf der linken Seite, nach rechter Seite und drehe mich nochmals rum. Und was weiß ich. Also, ich wälze mich im Bett. Und dann sage ich, Herr, guck mal, ich habe die Gemeinde bestohlen, wir brauchen das Geld, und ich schicke das nach Moskau und Russland da hinten, den armen Leuten. Aber ich habe gesagt, Herr, ich habe das für dich getan, aus Liebe zu dir. Und weil der Bruder so schön gesungen hat und einfach mein Herz berührt hat, ich war in deiner Gegenwart so entzückt. Und er hat es mitgenommen. Und jetzt, Herr Jesus, gib mir deinen Frieden. Gib mir deinen Frieden in diesen Finanzen, dass ich Ruhe habe. Und ein paar Tage später hole ich meinen Kontoauszug, das sind 10.000 Euro drauf. Jemand überwiesen, namenslos. Verstehst du? Einfach dir nichts, mir nichts aufs Namen überwiesen. Stell dir mal vor, ich hätte das nicht getan. Ich hätte es nicht losgelassen. Ich hätte es dem Herrn nicht abgegeben, diese 700 Euro. Das, was ich da so großspurig weggegeben habe, hätte ich das nicht bekommen. Aber Gott will zuerst einmal mich sehen, dass ich mich von dem löse, dass ich an nichts hänge, dass mir alles wurscht ist und alles egal ist. Ich diene dem Herrn, und wenn der Geist Gottes etwas sagt zu tun, dann tue ich es. Auch wenn es schmerzlich ist. Auch wenn ich jeden Cent gebrauchen würde. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, erlebst du Dinge, wie Gott dich befreit von der Habgier. Verstehst du? Ich bräuchte das Geld. Das ist Erlösung von Habgier. Gott verändert einen selbst. Dann fange ich an, das Leben zu genießen. Und ich werde ruhiger, gelassener. Und ich merke plötzlich, mein Blutdruck sinkt. Kann ich messen, so viel ich will. Erster Gang, zweiter Gang. Also es wird immer ruhiger. Ich werde immer entspannter. Ich spüre, Jesus ist bei mir in allem, was ich tue. Und wenn Jesus anwesend ist, dann heilt meine Seele, dann heilen meine Verletzungen. Dann werde ich mutig und kühn. Der Herr ist da. Vor wem soll ich mich fürchten? Von wem soll es mir grauen? Und dann merke ich plötzlich, er erlöst mich aus meinen Schwierigkeiten. Guck mal, ein paar Tage später kommt eine Überweisung, wo ich sage, lieber Gott, guck mal, wie gut du doch bist. Ach, da gebe ich nächstes Mal das Doppelte dem nach Russland mit. Ja, also der Herr erlöst dich dann von den negativen Gedanken, vom Stress, vom Ärger, von den Bedenken, was du da hast, von den Sorgen des Alltags, von den Ängsten, von den Problemen. Er erlöst dich. Seine Gegenwart. Und ich warte nicht bis auf den Himmel. Seine Gegenwart ist jetzt schon hier bei mir. Er wischt meine Tränen weg. Er heilt meinen Schmerz, was meinem Herzen so, ja, so Not bereitet. Und im Gegenzug erlebe ich die Liebe Gottes. Ich überlasse es dem Herrn. Und Gott macht es. Und seitdem ich das praktiziere, dass ich in der Gegenwart Gottes liebe und bete und, ja, Gott preise im Geist, verstehe doch gar nichts, was ich da ausspreche, aber der Heilige Geist weiß, was es ist, um was es geht. Das verändert mein Leben. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, dass du den Himmel geöffnet hast und dass du uns die Gabe der Zungensprache gegeben hast, dass wir geheimnisvoll im Geist reden dürfen, Geheimnisse aussprechen dürfen, was wir gar nicht verstehen, dass mein Unterbewusstsein in der tiefsten Tiefe beten kann, mit Gott reden kann und sich mit Gott beschäftigen kann, mit Gott verschmelzen kann. Halleluja. Christus in uns, die Hoffnung auf diese Herrlichkeit. Ich danke dir, dass ich zum Himmel aufschauen darf und dass ich dich heute preisen darf. Und ich möchte dich bitten, lieber Heiland, hilf meine Geschwister, dass sie wirklich den Geist des Gebetes bekommen, dass sie Dinge durchbeten, bis sie so weit sind, bis sie es haben, damit ihre Freude vollkommen ist und damit sie von dir begeistert sind. Und es geht nicht um die Erfüllung irgendwelcher materieller Dinge und irdischer Dinge, sondern es geht die Verherrlichung des Herrn. Groß ist der Herr. Halleluja. Amen.